Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Heute im Magazin Gegenpol wird es kontrovers. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, für euch daher der Hinweis, in dieser Sendung werden rassistische, sexistische und homo-, trans- und interfeindliche Aussagen, Bezeichnungen und Darstellungen zu hören sein. Das machen wir natürlich nicht, weil wir sie gut bzw. normal finden oder weil wir glauben, wir haben ein angebliches Recht darauf. Nein, wir wollen heute mit unserem Experten erörtern, ob durch die Benutzung von Stereotypen, Vorurteilen und Beleidigungen in humorvoller, besser gesagt satirischer Absicht genau eben diese Stereotypen, Vorurteile und Beleidigungen dekonstruiert werden können. Oder ob sie, sei es noch so ein guter Absicht erfolgt, dadurch eher zementiert werden. Kurz und verkürzt gesagt, es geht um die Frage, was kann Humor in unserem Themenfeld positiv bewirken und wo ist der Fehl am Platz? Um das natürlich aber auch fundiert erörtern zu können, haben wir Rohit Jain eingeladen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu unserem Gespräch gekommen sind. Sie kommen aus der Schweiz, sind Sozialanthropologe. Sie haben zu transnationalen Lebenswelten von schweizerisch-indischen Secondas, also Kinder von Migranten und Migrantinnen, die in der Schweiz geboren sind, zweite Generation, ne? Im Kontext von Assimilation, Exotik und Diaspora promoviert. Darüber hinaus haben Sie zu Rassismus und Humor im Fernsehen und zur postkolonialen Schweiz geforscht und publiziert. Sie sind Mitgründer des rassismuskritischen Humorfestivals Laugh Up, Stand Up und des Salon Bastard, einer Reihe künstlerisch-aktivistischen Happenings in Zürich. Nochmal der Hinweis für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, zur besseren Veranschaulichung arbeiten wir unserer heutigen Sendung mit Tonbeispielen. Zunächst aber möchte ich fragen, welche Rolle spielt Humor eigentlich in unserem Themenfeld Rassismus, antirassistische Bildungsarbeit heutzutage?
Also es freut mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben zu dieser Sendung, um über dieses extrem wichtige Thema von Humor und Rassismus zu sprechen. Ich würde sagen, es sind zwei ganz zentrale Aspekte des heutigen Rassismus, der mit Humor zu tun hat. Das eine ist, dass Humor immer auch mit Machtverhältnissen zu tun hat. Also es ist nicht so, dass Humor, es ist sehr individuell, aber es ist nicht unabhängig von gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Humor kann ausschließen, kann einbinden, kann karnevalesk sein, aber ganz viel des Spaßes hängt davon ab, wie das sozial eingebettet ist. Also ich lache am Tisch über jemanden, der schlecht ist, ist natürlich eine Form von Ausschluss. Und da kann man auch gleichzeitig Gemeinschaften bilden. Und vor diesem Zusammenhang ist es einerseits so, dass Humor in den letzten 20 Jahren ganz massiv zu einer politischen Plattform geworden ist, um Rassismus zu legitimieren. Also es geht nicht nur darum, dass rassistische Witze salonfähig geworden sind. Das ist das eine in der TV-Comedy im Alltag. Nein, noch viel perfider ist der rassistische Humor zu einer Plattform geworden, um im Namen von Meinungsfreiheit und gegen Political Correctness sozusagen Kritik am Rassismus zu verhindern. Das ist das eine. Ich nenne nur das Stichwort Mohammed-Karikaturen. Wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen. Und das andere wiederum ist mir auch ganz wichtig, ist, dass Humor auch eine widerständische Praxis ist. Also wir dürfen uns den Humor nicht verderben lassen. Humor eben im Sinne von einer Kritik von Machtverhältnissen in der Tradition von Satire, aber auch von Verarbeitung alltäglicher Erfahrungen ist extrem wichtig. Und ich glaube, dort ist ein Riesenpotenzial, gerade auch auf der rassismuskritischen Seite Humor auch anzuwenden. Und wir werden sicher Zeit dazu haben, unter welchen Bedingungen das funktionieren kann oder eben nicht.
Das ist ja ein gutes Beispiel, wenn Sie jetzt Satire auch nennen, wenn wir uns so ein bisschen über Grenzen in Anführungsstrichen unterhalten und wenn wir jetzt auch auf dieses Thema, was wir haben mit Reproduktion, Vorurteilen als Mittel zur Dekonstruktion eben dieser anhören. Wir können ja mal mit zwei Beispielen starten. Das eine ist beide sind aus der Populärkultur. Ein bisschen älter, muss ich zugeben, aber sie bringen so ein bisschen das Thema ganz gut auf den Punkt. Das erste Beispiel ist ein Lied aus einer Folge der Zeichentrickserie Family Guy, in der die Hauptperson, der Familienvater Peter Griffin, massive Geldprobleme hat aufgrund absoluter Inkompetenz in finanziellen Dingen. Und in dem Lied schwadroniert er darüber, dass wenn er einen Juden kennen würde, er keine finanziellen Probleme mehr hätte. Das zweite Beispiel ist von der Comedy-Gruppe Badesalz, ist auch aus den 90ern, versuchen mittels rassistischen Zuschreibungen und Bezeichnungen gegenüber Schwarzen die Widersprüchlichkeit von Rassismus klarzumachen, aber auch in vermeintlich positiven Zuschreibungen die damit einhergehende Abwertung deutlich zu machen. Ja, vielleicht können wir uns die letztes Mal anhören.
Mhm, gerne.
I gotta get a Greenstein or a Rosenblatt of my very own. Nothing else has worked so far, so I'll wish upon a star. Wondrous dancing speck of light, I need a Jew. Lois makes me take the rap, 'cause our checkbook looks like crap. Since I can't give her a slap, I need a Jew. Where to find a Baum or Steen or Stein to teach me how to whine and do my taxes? Hebrew people I've adored, even though they killed my Lord, I need a Jew.
Hi, my name's Max Weinstein. My car just broke down. May I use your phone?
Now my troubles are all through. I have a Jew.
Hey!
Oh Mann, so eine Scheiße, du! Schießt uns der Drecksack jetzt schon das zweite Tor rein, du!
Ich hab den eh gefressen, den Bimbo, dass die überhaupt hier kicken dürfen, du, die Halbwaffe, du.
Oh Mann, du! Erst mit dem Boot drin aus dem Busch gelockt, jetzt versauen sie uns die Meisterschaft hier, du!
Hier, vielleicht sollen wir dem mal Bananen runterschmeißen, hä?
Na ja, so wie der lebt, der Gorilla möchte auch bestimmt mal Bananen essen.
Komm nicht, der Bananen. Wie der schon lebt mit seinen dicken Schenkel, du komm.
Ey, sag mal, seid ihr blöd oder was?
Was willst denn du Studentenkopf, hä?
Ja, sag mal, wisst ihr nicht, dass der Sabini ab der nächsten Saison für uns spielt?
Was? Der Bimbo bei uns? Nächste Saison? Glaubst du wohl im Ernst nicht?
Ja, lest ihr denn keine Zeitung oder was? Der hat doch gestern eine Schrippe. 2,5 Millionen Ablöse.
Was? 2,5 Millionen Mark Ablöse?
2,5? Ich meine, andererseits ist es ja irgendwo auch wert, oder?
Das glaubst du aber, du. Der trifft wenigstens mal ein Tor, ne?
Genau, und überhaupt, guck mal, wie der sich bewegt, du, wie eine Gazelle, du, hä?
Hier. Oh, das ist doch ganz eine Athletik da drüben, wo die herkommen. Weißt du, da, wo uns den Schlapp machen, da laufen die noch weiter, die Bimbusche.
Das sind die auch gar nicht anders gewöhnt, sag ich dir. Das ist denen ihr Natur. Weißt du, wenn man erstmal so ein Zebra mit der Hand gefangen hat, ne? Da bist du fit, ne?
0:3 in der 87. Minute. Torschütze Anthony Sabini.
Klasse. Wahnsinn. Was ein Schuss. Das macht richtig hungrig. Weißt du das hier? Hier, gib doch mal ein paar Nähen zu bewerben.
Das gib ich dir gerne mal. Warte mal.
Ach, lass es schmecken, hä? So. Frau Küchler, Sabini, letzte Saison für uns, das finde ich ja klasse.
Das Sabini, du, für 2,5 Millionen Max spielt er da.
Ist er aber auch wert, oder?
Das ist der echt wert, der Sabini.
Ach, freue mich schon richtig auf die nächste Saison.
Wie der lebt, das Bimbo.
Guck dir das mal an, du. Klasse. Lauf, Sabini, lauf! Super!
Sabini! Das gibt die Saison noch.
So, diese beiden Beispiele sind ja nun mehr als direkt und lassen auch nicht das dumpfeste Vorurteil aus. Machen Sie damit jetzt Rassismus lächerlich? Kann das dann jetzt helfen, diese Beispiele das zu dekonstruieren? Oder ist das jetzt kontraproduktiv, was wir da jetzt gehört haben?
Also ich würde mal versuchen, das mal ein bisschen zu analysieren. Also ich denke, vor allem das zweite Beispiel ist ganz hart. Aber man sieht Dinge sehr schön und die funktionieren eigentlich recht ähnlich. Also in der ersten Serie ist eigentlich Pete sozusagen der Clown, über den wir lachen. Also eigentlich ist das Ganze ja nur lustig, weil der so bescheuert ist und das macht. Also der ist so bescheuert, dass er kein Geld hat, er ist so blöd, dass er irgendwie antisemitisch ist und deswegen lachen wir. Also wir können uns gleichzeitig mit ihm so ein bisschen identifizieren, also wir können da reingehen und gleichzeitig machen wir es nicht voll. Also niemand würde sagen, ich bin so wie Pete. Und da stellt sich die Frage, und beim zweiten Fall wird das noch viel krasser offensichtlich, geht es uns darum, über Pete zu lachen? Oder ist ein Teil des Spaßes auch, antisemitisch sein zu können, in dem Fall? Also das ist wie beim Badesalzbeispiel noch viel klarer. Also klar, man zeigt mit dem Finger auf diese stupiden Fußballfans aus der Provinz, vielleicht Unterschicht, und die sind rassistisch. Und eigentlich geht es da darum, also gerade die, die das verkörpern, jetzt Badesalz, aber auch für das Publikum, zu sagen, so sind wir nicht. Und gleichzeitig, wenn man das aber hört und macht und damit sich in diese Position reinbegibt, kann man genau all diese rassistischen Affekte ausagieren. Also es ist ein Ort, wo man das machen kann in einem rituellen Sinne. Ich glaube, das sind zwei Logiken, die sehr stark sind. Und das Ganze wird noch sehr viel deutlicher, wie das funktioniert, vor allem beim Badesalzbeispiel, jetzt dieser Anthony Sabini oder die Person, auf die er, die reale Person, die offensichtlich dahinter steckt, oder schwarze Menschen, die sind nicht Teil dieser ganzen Kommunikationslogik. Also da hat man jetzt diese Badesalz, diese Kabarettisten, man hat ein Publikum, größtenteils weiß, würde ich jetzt mal sagen, die nutzen diese Stereotypisierung, um sich gegenseitig einen gewissen Spaß zu geben. Und die einen kassieren noch Kohle dafür. Aber es wird nicht überlegt, wie sich das für jemand anfühlt oder anhört, der selbst rassistische Erfahrungen gemacht hat. Also in all diesen Fällen ist eigentlich gar nicht mitgedacht, dass Teil der Öffentlichkeit eine schwarze Bevölkerung sein kann, eine jüdische Bevölkerung sein kann. Das zählt überhaupt nicht. Und das ist Teil des Problems. Also das ist eigentlich so wie, ich würde das sagen, die dominante Parallelgesellschaft, die sich da reproduziert. Und es kann durchaus sein, dass innerhalb dieser dominanten Parallelgesellschaft da gewisse rassismuskritische Momente sich etablieren können. Zum Beispiel eine liberale, kosmopolitische Person findet, ja, die aus der Provinz sind Rassisten, aber ich nicht. Also solche kleine Verschiebungen kann es geben, aber die Hauptstruktur, nämlich einer dominanten weißen Gesellschaft zum Beispiel oder eben einer christlichen Gesellschaft und dieser Gesellschaft, also über die sie lacht, das kommt hier in dieser Kommunikationssituation gar nicht vor. Das ist mal das eine. Und das andere, das wichtig ist, es werden da Stereotype eingesetzt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sozialpsychologisch, aber auch soziologisch, man kann Stereotype nicht abstrakt widerlegen. Also oft wird argumentiert von Leuten aus der Comedy, wir überzeichnen das, um zu zeigen, dass es nur ein Stereotyp ist. Zum Beispiel Juden seien gierig oder Menschen aus Afrika seien übersexuell, also oversexualized. Der Punkt ist, wenn man keine Gegenbeispiele hat in der Öffentlichkeit, lassen sich diese Stereotype nicht widerlegen. Die sind so stark, dass sie sich immer wieder einen Platz in unserer Imagination, in der kulturellen Produktion sichern. Das heißt, wir brauchen, unbedingt andere Bilder und das ist dann der nächste Punkt, andere Menschen, die in diese öffentliche Kommunikation eintreten.
Also das wäre ja jetzt, wie Sie es sagen, ja dann, also ich nenne es mal aus der weißen Brille, ne? Rassismuskritisch. Ne? Also wir hören etwas, wir sagen, Allah ist ja nur Satire, aber im Endeffekt finden wir ja doch das, was Sie sagen, witzig und verstecken uns dahinter, dass wir sagen, wir meinen es ja gar nicht so ernst. Und kritisieren natürlich die Rassisten, die es an ernst meinen. Sie haben ja gerade gesagt, wir brauchen dann ein Gegenbeispiel, andere Menschen, die sozusagen aus diesen rassistisch diskreditierbaren Communities dann kommen, die da sehr viel mehr, wie soll ich es nennen, also sehr viel mehr auch Glaubwürdigkeit rüberbringen, dass sie das dann auch nicht so meinen, wie sie es sagen. Also dass man das als, wenn sie sich sozusagen rassistischer Vorurteile bedienen, dann ist es klar, dass sie da nicht, dass sie das sozusagen nicht reproduzieren wollen, sondern dass sie es dann dekonstruieren möchten. Könnte man das so, also wir können uns vielleicht auch mal ein Beispiel nochmal von den Datteltätern anhören, die sehr erfolgreich auf YouTube unterwegs sind. So, es ist eine Comedy, ich nenne es jetzt mal Comedy-Gruppe, die ja von Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch ohne Rassismus, also auch einen großen Schwerpunkt mit antimuslimischem Rassismus, das dann aufs Korn nehmen. Kurz noch der Hinweis, es kommt ein weißer Lehrer in einen vermeintlichen Klassenraum mit Schülern.
So, ich bitte um Ruhe. Wir können ja nicht anfangen mit der Stunde, meine Damen. Ich bin der neue Vertretungslehrer in Deutsch. Ihr wisst ja, Herr Bachmann, das ist auf Kur. Ja, so eine klasse seid ihr, ne? Mit mir könnt ihr das nicht machen. Ich bin der Herr Lerch, nicht Herr Lurch, nicht Herr Larsch und schon gar nicht Herr Arsch. Ich war 20 Jahre Lehrer in Neukölln. Ich kenne da jeden Ali. Aber hier bei uns, ne? Da gibt's den Judenstoff, ne? Deutsch! Aber um die Party zu starten, will ich euch gerne mal kennenlernen. Wer bist du denn?
Volkan.
Oder Wolfgang, ein Stückchen Heimat hier. Ne?
Volkan.
Sag ich doch, Wolfgang, ne? Du bist mir ein Schlingel, du, ey. Ey, yo! Na, Bro? Okay. Alles gut? Wie heißt du?
Jackson.
Na, wie der Michael, nur ein bisschen dunkler. Kann ich mir gut merken, Freundchen. Herein.
Hallo Herr Lerch, entschuldigen Sie die Verspätung.
Hallo. Ja, ist nicht schlimm. Wer bist du denn?
Ich bin der Arkadius Vinzenz.
Oh, welch klangvoller Name. Ein Genuss. Treten Sie ein.
Gern.
Arkadius Vinzenz. Oh, was denn hier los? Noch einer. Hat ihr in Kentucky Fried Chicken aufgemacht, oder wie? So, jetzt aber Butter bei die Fische. Wer bist du eigentlich?
Hakim.
Was? Achim?
Mein Name ist Hakim.
Wow, nicht gleich schießen, ne? Wir sind ja hier nicht in der Bronx, ne? So, wer ist denn jetzt als nächster? Oh, Wolfgang, mach mal Platz hier. Namaste. Warte. Auf den Namen komme ich. Ist es eher Bruce Lee? Oder Jet Li? Oder Müsli?
Ich kann nicht mehr! Ich muss hier raus! Es ist zu lustig!
Arkadius! Lass mich nicht mit denen allein!
Entschuldigen Sie, Herr Lerch.
Was denn hier? Ist heute Fasching? Ja, was denn, Eiche? Wenn du was sagen willst, dann mach. Darfst du ja sonst nicht, ne?
Herr Lerch, wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Fatma Demiroglu. Für Sie Demiroglu. Und das hier ist nicht die Klasse 8a, sondern das Lehrerzimmer. Das sind übrigens Ihre Kollegen. Und wenn Sie endlich fertig sind, würden wir gerne mit der Lehrerkonferenz weitermachen. Ach, der Arkadius übrigens, der verläuft sich sehr häufig. Er ist neu auf der Schule.
Arkadius!
Wo ist sozusagen ganz knapp gesagt dann auch der Unterschied zu den zwei Beispielen vorher?
Also, okay, es kommen Stereotype vor, aber auf ganz vielen Ebenen wird eigentlich eine Perspektive aus muslimischer oder migrantischer, nicht weißer, dominanzkultureller Perspektive eingebracht. Also ganz simpel der Fakt, dass das auf YouTube gemacht wird von jungen Leuten, die gesagt haben, wir haben genug von anti-islamischem Rassismus, wir machen unser eigenes Ding. Dass das überhaupt in einen öffentlichen Raum reinkommt über YouTube, das ist schon eine Ebene, wo sozusagen ein Wissen von Rassismuserfahrung und auch eine Form von Dagegenlachen sich Raum schafft. Also man muss sich vorstellen, dass diese Jokes, die haben ja jetzt diese jungen Leute und die sie hören und machen, die haben das ja auch im Alltag ständig schon so gemacht. Und jetzt haben sie noch eine Form gefunden. Das heißt, da ist ganz viel Wissen vorhanden, wie Rassismus funktioniert und das wird jetzt mal umgelenkt. Das Gleiche ist im Sketch selbst, wo dieser deutsche, Bio-Deutsch, also Lehrer als Charakter, da reinkommt und sozusagen seine dominante Position ausagieren will, weil er sich dies gewöhnt ist und es funktioniert einfach nicht, weil sozusagen auch dort plötzlich diese migrantische Perspektive, rassismuskritische Perspektive stärker ist. Das heißt, auf verschiedenen narrativen Ebenen kommt zwar ein Stereotyp vor, aber es wird so offensichtlich aus diesen bekannten Machtverhältnissen rausgelöst und umgedeutet, dass es wirklich eine politische Wirkung auch hat, dass eine andere Stimme da sichtbar und hörbar wird. Und ich glaube, ein Teil des Spaßes, wenn man das hört, gerade wenn man selbst Migrationshintergrund hat und Rassismuserfahrung ist, dass das eine sehr ungewohnte Erfahrung ist, dass das plötzlich sichtbar und hörbar wird.
Aber ist da nicht vielleicht die Gefahr auch dabei, dass man, jetzt erstmal in Anführungsstrichen, auch als Onkel Tom, nenne ich das jetzt mal, gelten kann, also dass man sozusagen den Clown für die Mehrheitsbevölkerung ja auch nimmt oder halt auch wiederum zu sagen, guck mal, der kommt aus einer rassistisch diskreditierbaren Community, der macht diese Witze, hey, dann darf ich doch auch machen oder zumindest darf ich auf jeden Fall drüber lachen, deswegen kann es ja auch nicht so schlimm sein und so weiter. Also dass man diesen Empowerment-Ansatz auch missbrauchen kann, dass man eigentlich nur noch so als der, in Anführungsstrichen jetzt, der Klassenclown dann gilt. Vielleicht können wir da kurz nochmal ein Beispiel einsetzen von H.P. Kerkeling aus einer Bühnenshow von ihm. Ja, vielleicht können wir das mal kurz einsetzen.
Bei uns im schönen Düsseldorf, da gibt es ein Gourmet-Café, das heißt Korten. Und letzten Sonntag standen da 21 Kunden an der Kuchentheke und warteten nun händeringend darauf, endlich bedient zu werden. Und dann kam ein Kunde mit seinem allerneuesten Handy rein. Und was dann passierte, würde ich Ihnen gerne nochmal demonstrieren. Oh, Victor, ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. Wie, du hast den Witz nicht verstanden? Also doch mal, treffen sich zwei Schwule, sagt der eine zum anderen, du hör mal, stell dir mal vor, mir ist gestern Nacht ein Kondom geplatzt. Im Ernst? Nein, im Detlef. Hast du immer noch nicht verstanden? Anyway, Darling, ich muss jetzt Schluss machen. Nein, nicht mit dir. Ich bin hier im Café Korten. Korten, ich kann dir nicht so laut brüllen, hier sind so viele Kunden. Nein, Victor, heute nicht. Heute nicht. Victor, ich kann kaum noch laufen. Nein, Victor, ich möchte heute ganz normal wie Heterosexuelle am Sonntagnachmittag auch nur Kaffee und Kuchen. Ja. Ja, und dein Sahnestädtchen bringt dir ein Stück Kuchen mit. Ja, ich dich auch. Ja, tschüss. Tirilaholo, tschüss, mein kleiner Feuerhase.
Ist das jetzt ein harmloser Spaß? Weil es ja in jeder Gruppe Menschen gibt, über die man sich jetzt lustig machen kann. Und auch dann noch von Leuten, die auch sozusagen aus dieser Gruppe kommen. Also Gruppe natürlich immer in ganz starken Anführungsstrichen zu setzen. Aber jetzt sag mal von der, aus der Mehrheitsgesellschaft, aus der weißen Brille, heteronormativen Brille gesehen. Oder ist das auch nur eine Verfestigung von Dominanzstrukturen und werden da Leute eigentlich in ihrem Dasein eigentlich auch einfach mal missbraucht?
Ich glaube, es hat, so banal es tönen mag, ganz viel mit dem Setting zu tun. Also ich möchte diese Frage, ob man eben gerade in Deutschland hat es jetzt auch im Fernsehen recht viel Ethnic Comedy, würde ich sagen, von Menschen mit Migrationshintergrund, zum Beispiel Rebel Comedy oder so. Und die ist recht erfolgreich, Ram Kayanar, Bülent Ceylan. Es gibt ganz viele Leute, die eigentlich sehr berühmt geworden sind, die ganze Hallen füllen. Und das, was ich sagen würde, ist, wenn die jetzt Primetime deutsches Fernsehen bei einem Publikum, das zu 75% biodeutsch ist und wenn die dann ihre Scherze machen über ihre Oma, die Kopftuch trägt und irgendwie über den Asi-Cousin, der türkisch ist und so weiter, dann glaube ich, hat das definitiv auch eine Wirkung, gewisse Machtverhältnisse zu reproduzieren, weil, und da müssen wir darüber sprechen, wie eben zum Beispiel Mohammed-Karikaturen eingesetzt wurden, um zu sagen, hey, die haben keinen Humor, die verstehen keine Satire, die wissen nicht, was Ironie ist, das ist Teil unserer politischen Kultur. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich jemand, der auf die Bühne steht und sich lustig macht über konservative Türken, ist natürlich dann das gute Beispiel. Das ist dann der Liberale, der es kann. Und das ist dann das Spiel, das ständig auch gemacht wird, oder? Es gibt die Konservativen, die können nicht lachen, die müssen sich anpassen. Und da gibt es die Liberalen, die wissen, wie es läuft und die mögen wir. Und das ist natürlich schon eine perfide Rolle, wobei ich natürlich sagen muss, dass das natürlich oft sehr gescheite Leute sind, die das machen, jetzt gerade in dieser migrantischen Comedy-Szene, die wissen ja, wie der Rassismus funktioniert. Und ich glaube, es gibt die, die wirklich denken, dass man so etwas wie eine Aufklärung dadurch betreiben kann. Es geht aber auch darum, institutionell die Comedy-Branche stärker zu diversifizieren in Bezug auf Herkünfte und Erfahrungen. Also das sind, glaube ich, wichtige Punkte, aber es gibt ein gutes Beispiel aus den USA, eigentlich einer der bekanntesten schwarzen Comedians, Dave Chappelle. Der hat über Jahrzehnte sehr erfolgreich Comedy gemacht und dann hat er vor einigen Jahren aufgehört, einfach weil er gesagt hat, Scheiße, ich habe wirklich das Gefühl, ich mache das alles nur noch schlimmer. Ich bin da auf der Bühne und wiederhole ständig diese Stereotype. Die Leute lachen und die meinen, die können das dann mitnehmen und machen es dann auch. Ach, das geht einfach weiter. Und ich glaube, jetzt hat er wieder begonnen, aber ich glaube, diese Ambivalenz hat sehr viel damit zu tun, wie der öffentliche Raum strukturiert ist, oder? Wenn es wirklich sehr einseitig ist, gerade wenn es darum geht, wer hat Gelder, wer hat, wenn es im Fernsehen, wer hat die guten Zeiten, wer guckt sich das an, das hat alles extrem viel Einfluss darauf. Und jetzt ist vielleicht Habe Kerkeling ein gutes Beispiel. Stellen wir uns mal vor, er hätte genau diesen Sketch in diesem Café gemacht, über das er spricht, in der Community, wäre das eine ganz andere Geschichte, als wenn er das macht auf eine Kleinkunstkabarettbühne, wo einfach schon beim ersten Lacher klar wird, das ist einfach das platteste Stereotyp, das am meisten Freude bereitet. Und das heißt, für mich ist klar, die Leute haben einfach nicht viel Kontakt mit Homosexuellen, weil sonst ist das einfach auch nicht so lustig, außer du machst das gemeinsam, in einem Kontext, als Freunde, aus einer Situationskomik heraus. Also wenn so ein plumpes Stereotyp die Masse so in einem rituellen Rahmen in Verzückung geraten lässt, ist das für mich Ausdruck eben genau einer Form von Nichtbegegnung. Und ich glaube, das ist etwas Symptomatisches in dieser massenkulturellen Form von Humor. Und das geht zurück bis in die Blackface Minstrelsy Shows in den USA des 19. Jahrhunderts, die begonnen haben in den Nordstaaten, als die Sklaverei dort aufgehoben wurde und immer mehr Schwarze aus der Sklaverei geflohen sind, in die industrialisierten Gebiete reingekommen sind. Und in dem Zusammenhang wurde die Blackface Minstrelsy extrem populär. Also dass weiße, oft jüdische Comedians sich schwarz angefärbt haben und ein imaginiertes Leben von Sklaven auf die Bühne gebracht haben. Und das ist symptomatisch. Diese Comedy ist ein Ort der Nichtbegegnung. Es erlaubt, imaginiert diese Beziehung zu führen, aber nicht mit den Leuten in Kontakt zu treten. Also da sehe ich, wie für mich ist das wie klar, da wird eigentlich eine Form von Segregation kulturell weitergetrieben. Und das ist wie das eine, also in welchem Raum findet es statt? Macht man gemeinsam Humor? Ist es über jemanden? Ich glaube, das sind Dinge, die mit dem Setting zu tun haben. Und tatsächlich ist es so, dass gerade auch in diesem rassismuskritischen Humorfestival, das wir gemacht haben, dass, bei dem wir insbesondere geschaut haben, dass wir wirklich 50% Leute mit Migrationshintergrund und of color im Publikum haben, auf der Bühne sowieso, aber nein, im Publikum haben, damit ein anderer Raum entsteht, damit eben andere Affekte und Assoziationen entstehen. Sogar dort war am Schluss nicht klar, ob gewisse Leute da rausgehen und einfach finden, hey, jetzt kann ich den Witz auch machen, weil ich bin sozusagen ja gereinigt von Rassismus, weil ich war ja da und habe gelacht. Also diese Problematik, die wird bleiben und das ist mir schon ganz wichtig. Es ist auch nicht möglich, gerade bei Humor aus diesen Ambivalenzen rauszugehen. Niemand, ich nicht, sie nicht, niemand. Humor ist eine soziale Form, die gerade erlaubt, Widersprüche in der Gesellschaft überhaupt auszudrücken. Also für Situationen, Beziehungen, Machtverhältnisse, für die es keine Worte gibt, keine institutionalisierten Formen gibt, da kommt Humor rein. Und er bleibt in dem Sinn immer ambivalent. Also in dem Sinn gibt es keine Antwort, was darf man nicht. Mhm. Sie dürfen eigentlich lachen, worüber sie wollen. Aber es hat definitiv Konsequenzen und es ist Teil eines Machtverhältnisses, das in diesem Fall sicher auch sehr stark über Sexismus und Rassismus und Homophobie geprägt ist. Und sich dessen bewusst zu werden, da kann Humor definitiv viel leisten, indem man genau diese Verhältnisse anspricht.
Es steht ja auch dann immer im Raum, dass man aufgrund dieser Political Correctness in einer ironiefreien Zeit lebt, dass subversiver, respektloser Humor kaputt gemacht wird. Es gibt natürlich immer jetzt, man kann natürlich jetzt immer mit der Keule kommen und zum Beispiel Nationalsozialismus nehmen. Da gibt es ja dann zum Beispiel das Beispiel, vor ein paar Jahren lief ja im Kino die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler von Dani Levy, der viel Kritik hat einstecken müssen, weil sie nicht konsequent gewesen ist, weil er wohl viel rausgeschnitten hat, weil ihm das doch zu hart gewesen ist. Also selbst sein Hauptdarsteller Helge Schneider hat sich dann von dem Film distanziert, weil die respektlosen und subversiven Witze wohl laut ihm und auch vielen Kritikern da nicht vorkommen. Es gibt ja zum Beispiel noch ein Gegenbeispiel, würde ich das vielleicht kurz noch nennen, das von Mel Brooks. Frühling für Hitler heißt der Film, im Original heißt er The Producers. Da können wir uns auch gleich mal ein Beispiel von aus anhören. Kurz zum Setting, es geht in dem Film um den notorisch erfolglosen Broadway-Theaterproduzent Max Bialystock und der windige Buchprüfer Leo Blum. Entwickeln den Plan, massenhaft Geld bei Investoren einzusammeln und dann mit minimalen Kosten ein todsicher zum Scheitern verurteiltes Theaterstück auf die Bühne zu bringen, um sich dann mit dem Differenzbeitrag nach Brasilien abzusetzen und die Geldgeber gehen dann leer aus. Und dafür engagieren sie dann einen Altnazi als Drehbuchautor und eine völlig talentlose Schauspieltruppe, um die Musikrevue Frühling für Hitler zu spielen. dann am Ende wird sich das, erweist sich das dann als Fehlschlag, weil die Zuschauer und Zuschauerinnen es als gelungene Groteske über Nazi-Deutschland interpretieren und das Stück wird dann ein großer Broadway-Erfolg und sie landen am Ende noch im Gefängnis. Wir können uns vielleicht mal kurz das Musical-Stück, was in dem Film auch gezeigt wird, auf der Bühne bei der Premiere anhören. Trouble, what a sad, sad story. Needed a new leader to restore its former glory. Where, oh, where was he? Where could that man be? We looked around and then we found the man for you and me. And now it's springtime for Hitler and Germany. Deutschland is face. Look out, here comes the master race. Springtime for Hitler and Germany. Winter for Poland and France. Springtime for Hitler and Germany. Come on, Germany.
Born in Dusseldorf, and that is why they call me Rolf.
Don't be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi party.
Ja, das ist ja eigentlich jetzt mal dann komplette Gegenteil zu der Satire von Dani Levy. Ist ja sehr viel auf den Punkt und ich würde es auch als subversiv und hart an der Grenze vielleicht auch dann definieren. Kann man vielleicht sagen, dass, mal provokativ zu fragen, 1968 da mehr Mut war als 2017 oder vielleicht auch mehr Angst, wenn wir jetzt provokantes Beispiel jetzt die Mohammed-Karikaturen, Charlie Hebdo und sozusagen die Konsequenzen, die daraus entstanden sind, als Beispiel nehmen?
Das ist eine natürlich komplexe Frage. Es sind eigentlich mehrere auf einmal. Ich möchte vielleicht diesen Begriff der ironiefreien Zeit herauspicken und eben mehr respektloser Humor. Ich glaube, es ist wichtig, das zu kontextualisieren. Ich kann über 68 weniger sagen, aber über heute kann ich definitiv sagen, dass im Kontext von Mohammed-Karikaturen Humor zu einer politischen Plattform geworden ist, um eigentlich eine reaktionäre Ideologie, also ein Versuch, alles, was nach 68 gekommen ist, von Antirassismus, Feminismus, zurückzudrängen mit dem Schlagwort, das ist doch alles nur politisch korrekt. Und da müssen wir uns einfach vor Augen halten, dass die ganze Rede von Political Correctness, die hat zwar vielleicht in den USA, in den Campuses oder in den Kunstszenen von in New York begonnen, als kritische Strategie, um zu sagen, dass Sprache, Kultur und Machtverhältnisse, Rassismus zusammenhängen, aber ab den 80er Jahren wurde das zu einer Strategie der Rechten, der Neokonservativen, um eigentlich das Civil Rights Movement und 68 zurückzudrängen. Also von da an beginnt das im Namen von freier Meinungsäußerung, sozusagen alles wieder sagen zu dürfen und sagen zu wollen. Und die Comedy aus dieser Zeit, also 90er, 80er Jahre, die nimmt das auf. Also gegen Schwule, gegen Ausländer, man soll doch alles sagen dürfen. Und da wird eine ganz bestimmte Art von sehr brachialem Humor, der sehr viel Körperliches hat, also wird da so etabliert und mit dem sind wir aufgewachsen hier. Der ist jetzt so stark inkorporiert und institutionalisiert, wir sind uns das gewöhnt. Und ich würde ehrlich gesagt sagen, es ist nicht in dem Sinn so spannend, weil es sind immer die gleichen Witze. Es ist eine riesige Maschine von Running Gags, würde ich mal sagen, die sehr hegemonial ist. Jetzt haben wir einen amerikanischen Präsidenten, also ein Aushängeschild dieses antipolitisch Korrekten. Und in diesem Kontext müssen wir uns reflektieren, wenn jemand sagt, hey, wir wollen mehr respektlosen Humor. Ich finde, es ist jetzt nicht weder extrem mutig noch extrem lustig, also jetzt im künstlerischen Sinne, wenn man immer die gleichen Witze immer wieder macht. Also in der Schweiz eben diese ganzen Blackfacing-Witze, seit 20 Jahren im Schweizer Fernsehen die gleichen Witze, jedes Mal, wenn das kritisiert wird, kommen die gleichen Neutralisierungsstrategien, Kritik wird mundtot gemacht. Wer kämpft denn dafür, immer den gleichen Witz erzählen zu können und darüber lachen zu können? Und ich finde da jetzt Mel Brooks ein gutes Beispiel, weil es ist nicht mehr diese Punchline, die gesucht wird, sondern das Karnevaleske, das Unerwartete, das Zusammenmischen, das durchaus auch Dadaistische, das noch nicht genau weiß, wo es hinführt mit dem ganzen Humor. Und das heißt nicht, dass dort nicht auch Stereotypisierungen und so reinkommen können, die problematisch sind. Es hat dann, wie gesagt, viel mit Produktionsbedingungen zu tun, aber sich beim Humor auf Themen, Debatten und so einzulassen, die man eben noch nicht im Griff hat. Das ist eigentlich das Spannende. Und ich finde, Mohammed-Karikaturen, der Kampf darum, einen religiösen Führer und Propheten einer Minderheit auslachen zu können, und dann zu sagen, wir dürfen nicht mehr sagen, was wir wollen, diese Umkehrung von Dominanzposition und Opferperspektive, das ist für mich schon auch ein Kriterium, wie Faschismus funktioniert. Und in dem Sinn finde ich, der Humor oder eben diese Form von rechtem Kämpfen um den Humor, der ist nicht nirgends, sondern der ist überall. Er ist so omnipräsent, dass es wie eine andere Art von Humor extrem schwierig zu entwickeln ist. Also wenn jetzt George W. Bush, Silvio Berlusconi, Donald Trump immer die gleichen Witze erzählen und das N-Wort wieder benutzen und Witze darüber machen, dann ist doch das nichts Satirisches, nichts Subversives. Also für mich ist das nicht Satire, wenn die Mehrheit über eine Minderheit Witze macht. Also da ist eine Umkehrung der Machtverhältnisse am Start, die wir einfach reflektieren müssen. Und das ist einfach wichtig, wie gesagt, es gibt keine Moralpolizei. Man kann lachen, worüber man will, aber es hat Konsequenzen. Das hat verletzende Konsequenzen. Es hat vielleicht auch Konsequenzen für einen selbst verletzend. Ich weiß nicht, was jetzt, ich bin kein Psychologe, was das bringt, wenn man ständig sich über andere lustig macht. Was macht das mit einem selbst? Das ist auch eine spannende Frage. Und in dem Sinne bin ich eher interessiert an anderen Formen von Humor, von einer Vervielfältigung von humoristischen Praktiken, von einer vielfältigen Debatte über Humor und auch einer vielfältigen humoristischen Öffentlichkeit.
Was kann denn dann in diesem Zusammenhang Bildungsarbeit leisten, um genau diese Punkte, die Sie gerade aufgezählt haben, ja auch in dem Bewusstsein der Menschen ja zu verankern. Also wir haben uns noch ein Beispiel, genau, heute auch das letzte Beispiel für heute, ein Ausschnitt aus dem Bühnenprogramm von Fatih Çevikoğlu. Vielleicht hören wir uns kurz an, um dann die Frage mit, was kann in diesem Zusammenhang Bildungsarbeit leisten, zu beantworten.
Danke, 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 danke. Ja, das Thema des Abends. Die Wahlen stehen vor der Tür. Was passiert? Bundestagswahlen im Fatihland. Was wissen wir Deutschen eigentlich über uns Türken? Sag mal. Sag mal. Was wissen wir? Leben wir in einer Gesellschaft? Sind es mehrere? Wenn ja, welche war zuerst da? Wer ist Gast? Wer ist Geber? Wer hat von beidem keine Ahnung? Was wissen wir? Nehmen die Teil an der modernen Gesellschaft? Gehen Türken ins Internet? Wenn ja, wie? Natürlich gehen die ins Internet, aber nicht so wie du. Das geht ja gar nicht. Die können nämlich gar nicht auf Spiegel Online gehen. Das ist gar nicht möglich. Die Tastatur hat ja nur Üs. Ist das unser Wissen? Ist das unser Wissen? Wenn das unser Wissen ist, das sind Klischees. Und Klischees sind, gerade selber gemerkt, lustig. Solange sie auf der Bühne stattfinden, in der Realität sind Klischees nicht lustig. Aber gut, in der Realität gehst du auch nicht hinter auf Spiegel Online. Die Zeit hat doch keiner mehr. Oder sind Lehrer hier? Natürlich gehen wir ins Internet, so Seiten, die so einen jungen Moslem mal interessieren. Sowas wie renteburka.de, mullahspace.com, talibanscout24.de. Bei Taliban-Scout, das ist ganz lustig, da siehst du die Jungs, die gerade online sind, an so lustig blinkenden Turbanen. Ja, da siehst du gerade, welcher Kollege gerade seinen Laptop aus dem Erdloch raushält. Oh. Und da lachst du auch noch. Mal Witz auf Kosten von Minderheiten und nur Spaß. Super, natürlich gehen wir ins Internet. Gestern Abend noch im Internet gesessen, mir bei eBay noch schnell so einen gebrauchten Sprengstoffgürtel geschossen. Da schreibe ich Spiegel Online. Deutsche lachen über Sprengstoffgürtel-Gag. Sind wir schon wieder so weit? Natürlich gehen wir ins Internet. Und dann sitze ich da und recherchiere so vor mich hin. Und irgendwann kommt der kleine Hunger, dieser Heißhunger. Du weißt, was ich meine. Heißhunger, so. Heißhunger auf alles. Egal was, Hauptsache überbacken. So, ne? Das sagst du ja, Mensch, was isst du jetzt hier? Döner zum Frühstück und zum Mittagessen? Bin ja Türke. Ich habe dir aus reiner Höflichkeit jetzt angeboten. Freunde, wenn noch einer über so einen Gag lacht, dann mache ich den Beschneidungswitz über Deutsche.
Jetzt die Frage nochmal dann im Kontext dann jetzt dieses Hörbeispiels. Was kann Bildungsarbeit dann in diesem Zusammenhang dann leisten?
Also ich mag die Comedy von Fatih Çevikoğlu sehr. Und zwar ganz simpel, weil er, und das zeigt sich hier sehr schön, plötzlich die Beziehung von Publikum und ihm selbst zum Zentrum macht. Und natürlich eben jetzt in dem Fall auch von Türken und Deutschen. Also er thematisiert, was gerade auf der Bühne passiert. Und wenn man das genau sich anhört, merkt man, wie spürbar das Publikum einfach nicht mehr weiß, darf ich jetzt lachen oder nicht mehr. Also er irritiert diese Routinen, wir lachen über Stereotype, nehmen wir zum Beispiel eben Badesalz oder auch Habe Kerkeling, da hat man schon, oder auch den Pete und den Family Guy, da weiß man eigentlich schon, worüber man lacht. Und plötzlich ist jetzt das Publikum im Zentrum. Oder? Und es ist ein gutes Beispiel einerseits, um zu zeigen, wie Stereotypen funktionieren, wie sie eingebettet sind in Machtverhältnisse und aber auch, wie Humor eingesetzt werden kann, um das zur Sprache zu bringen. Also ich glaube, diese ganze Frage von Rassismus ist eine, die Gesellschaft extrem herausfordert, auch psychisch. Es sind extrem viel Druck vorhanden. Man hat das Gefühl, Falsches zu machen. Die einen und die anderen, die haben das Gefühl, sie müssen unbedingt rassistisch sein, um irgendwie gegen so eine linke Elite anzutreten. Aber alle fühlen sich irgendwie unter Druck oder sogar unterdrückt. Und da finde ich schon auch, dass Humor, wenn er reflektiert ist und sich dessen bewusst ist, extrem spannende Räume aufmachen kann. Also einerseits geht es wirklich darum zu zeigen, hey, Humor heute im Kontext von Anti-Political Correctness ist nicht einfach etwas Individuelles. Wir müssen uns schauen, wenn wir mit wem lachen wollen, mit wem wir uns ins Bett legen. Eben wir wissen die Geschichte, woher das Ganze kommt. Und das andere ist aber auch, den Humor zu retten, um eben neue ethische Beziehungen aufzubauen. Ich glaube, das Zentrum ist wirklich, in welchem Kontext, in welchen Beziehungen, in welchen Machtverhältnissen wird ein Witz erzählt. Und das heißt, dass man eigentlich eher an den Beziehungen arbeiten sollte, als an der Frage von, ist jetzt ein Stereotyp rassistisch oder nicht. Mhm. Und das kann man eigentlich recht einfach, glaube ich, analysieren. Aber die Frage, wie müssen die Räume sein und die Beziehungen, um das um eine Beziehung auf Augenhöhe, eine nicht-hierarchische Beziehung aufzubauen, das und diese ganze Geschichte von Gewalt aufzuarbeiten, das ist total spannend. Und ich glaube, gerade die jungen Leute heute, eben, die sind voll von humoristischen Praktiken, die sind aufgewachsen damit. Ich glaube, es ist eine der wichtigsten sozialen Formen, also kulturellen Formen zur Zeit, gerade auch in einer postmigrantischen Gesellschaft. Ich nehme an, die hauen sich jeden Tag ständig irgendwelche rassistischen Witze um die Ohren und hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück. Und ich glaube, die haben extrem viel Wissen. Und gerade in der Bildungsarbeit ist es extrem spannend, das auch abzuholen. Mit dem zu arbeiten, was vorhanden ist. Ich glaube, Rassismus auch. Aber auch Humor ist so wie etwas, das sehr stark im Körper, wie in einem Speicher drinsteckt. Mhm. Und da kann Humor so wie als Archiv auch dienen, aber auch als Ort von neuen utopischen Gesellschaftsweisen.
Ja, das ist doch ein sehr positives Ende, würde ich jetzt sagen. Und da so möchte ich doch schon auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen entlassen. Und ich hoffe, jedenfalls mir ist es so gegangen, dass sie das Gespräch, den Inhalt des Gesprächs aufgenommen haben und hoffe, dass sie auch vielleicht bei der nächsten Comedy-Sendung oder wenn sie auch versuchen, Humor in ihre Bildungsarbeit auch mit einzubringen, dass sie dann darauf hören, auf unsere Sendung. Ja, dann vielen Dank und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.